Also bei uns in Wien und auch generell in Wien und auch bei uns auf der Intensivstation geht sich momentan alles soweit gut aus. Wir merken, dass es zwar langsam mehr wird, aber wir merken in Wien einfach die höhere Impfbereitschaft der Bevölkerung und wir merken in Wien die Maßnahmen, die gesetzt worden sind. Dadurch geht es bei uns eigentlich ganz gut.
Aber logischerweise kriegt ihr auch mit, was eure Kollegen da in Oberösterreich und vor allem in Salzburg gerade durchmachen müssen.
Wir sind entsetzt, ja, wir fühlen mit ihnen, wir können es gut nachfühlen, weil im letztes Jahr im November war es ja ähnlich, bei uns nicht ganz so schlimm, aber wir können es gut nachfühlen, wir hoffen und beten, dass es bei uns nicht so wird. Ja, das, was die jetzt durchmachen, wünscht man niemanden.
Was glaubst du, wie man das verhindern kann, dass man Leuten zeigt, wie das zum Beispiel jetzt ist in der Intensivstation, dass man ihnen da zum Beispiel jetzt hier ein Access-Bändchen irgendwie verschafft, dass sie da Zutritt haben und das mal sehen können? Oder muss da irgendwie das Krankenhaus aussehen wie bei Resident Evil oder Walking Dead, dass sie das dann auch erst dann checken?
Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob es helfen könnte. Aber es gab ja diverse Reportagen schon darüber. Ich fürchte, die Meinung ist schon so verhärtet. Aber es wird natürlich nur Informationen helfen. Ja. Vor dem Krankenhaus Wels demonstriert worden. Es war die Ausfahrt der Rettung ist blockiert worden. Und die Leute waren einfach der Meinung, dass das alles Lüge ist, was wir so erzählen.
Ja, ja, weil auch wenn wir jetzt was sagen würden, gibt es ja dann natürlich dann auch immer Leute, die sagen, okay, das stimmt leider nicht, ihr seid gekauft, was halt nicht stimmt.
Ja. Macht es halt auch nicht einfacher, wenn die Politik uns da jeden Tag uns ausgerichtet wird, wie man die Patienten in Wirklichkeit richtig behandeln sollte und könnte, von Leuten, die nie Medizin studiert haben, keine Ahnung von der Wissenschaft haben. Macht es sehr, sehr schwierig für uns.
Gab es schon die Situation, dass jemand angerufen hat und gesagt hat, wir haben überhaupt keinen Platz mehr, habt ihr Platz dafür?
Anfragen, das wird aber alles zentral geregelt. Also es gibt Ansprechpersonen, die diversen Koordinatoren, das ist genau festgelegt worden, nach welchem Schemen das abgearbeitet wird, weil man natürlich die Versorgung für alle Patienten sicherstellen muss.
Nur damit wir uns das vorstellen können, ja, das haben ja viele gesagt, okay, es gibt in anderen Bundesländern noch freie Kapazitäten. Aber was bedeutet das zum Beispiel und wie schaut das im echten Leben aus, wenn ein Corona-Patient aus einer Intensivstation von Salzburg, sagen wir, nach Wien verlegt werden muss?
Das ist etwas, was wir in Wien ja jeden Tag machen, auch jetzt schon. Wir transferieren jeden Tag Patienten von einem Spital ins andere Spital, damit wir allen Patienten eine Versorgung gewährleisten können. Es gibt kein freies Intensivbett, das gibt es nie. Es gibt vielleicht, also am Tag X, so wie heute, gibt es bei uns ein freies Bett und in einem anderen Haus ein freies Bett und dafür gibt es in einem anderen Haus in Wien drei Patienten, die das Bett brauchen. Ja, und dann werden diese Patienten, damit wir heute die Versorgung garantieren können, einfach transferiert. Ja, also das machen wir und das haben wir immer schon gemacht, anders würde es nicht gehen, ja, anders wären schon viel mehr Patienten verstorben. Ja, also die Patienten werden, das Bett wird organisiert, es wird telefoniert, dann kommt der Rettung mit dem Notarztwagen und der Patient wird in seiner Hochinfektiosität durch Wien oder durch Niederösterreich, durch Oberösterreich transportiert. Ja.
Und also kürzere Strecken mit der Rettung und der Rest dann wahrscheinlich mit dem Hubschrauber, nehme ich an, damit es nicht zu lang dauert.
Genau, oder? Je nachdem. Ja, aber es ist immer davon abhängt, was der Patient alles braucht, wie stabil oder wie instabil ist. Aber man kann es sowohl mit dem Rettungstransfer als auch mit dem Hubschrauber transferieren. Ja.
Also das heißt, das ist das nächste Teil, das auf euch in Wien zukommen wird, dass mehr Patienten transferiert werden, die zu euch kommen, weil bei euch noch ein bisschen was möglich ist.
Naja, möglich ist nicht, weil wir haben ja weiterhin unsere Non-Covid-Patienten zu versorgen. Wir haben ja weiterhin große Tumoroperationen, wir haben weiterhin Autounfälle, Herzinfarkte, Patienten, die Herzklappen haben, die operiert werden können. Also wie weit irgendwo ein Patient dann, wie das organisatorisch abläuft, wissen wir auch in Wirklichkeit noch nicht. Also müssen wir schauen, wie sich das dann für alle gut ausgeht.
Wie schaut das eigentlich jetzt aus, wenn jemand einen schweren Unfall hat? Und sagen wir, den hat er jetzt gerade in Salzburg und es ist ja eigentlich kein Bett mehr frei. Was passiert da?
Wenn Sie in Salzburg einen schweren Autounfall haben und kein Bett frei haben in dem Haus, wo er ist, wird man schauen, ob es irgendwo ein anderes freies Bett gibt. Ansonsten muss man sich überlegen, wie die Überlebenschancen von diesen Patienten sind versus anderen Überlebenschancen von einem anderen Patienten. Man muss das aufwiegen und das sind diese Entscheidungen, die man dann praktisch, die schwierig sind zu treffen sind. Wer praktisch welcher Patient hat jetzt die beste Möglichkeit zu überleben und welcher Patient bekommt dieses Bett dann?
Ne? Also das ist diese Triage, wo dieses Team jetzt nominiert wird.
Genau. Das ist praktisch in Salzburg, haben sie Teams nominiert, weil es natürlich sehr anstrengend ist oder sehr schwierig ist für den Einzelnen oder auch für ein Team, es dann in der Akutsituation schnell selbst zu entscheiden. Ja. Es wird aber in jedem Bundesland individuell und in jedem Krankenhaus individuell geeinigt. Aber es, generell ist es eine Teamentscheidung, ja, weil man solche Sachen immer miteinander sich überlegen muss, welcher Patient jetzt die beste Möglichkeit hat, das Krankenhaus wieder zu verlassen und den Unfall oder den Herzinfarkt oder die Covid-Infektion zu überleben.
Aber wie schaut es da aus? Ich meine, wie viel Zeit hat man, so eine Entscheidung zu treffen?
Nicht lang. 10 Minuten, 15, 20, eine halbe. Wow. Ja. Die Intensivmedizin ist etwas, oder auch die Notfallmedizin ist etwas ganz, wo man schnell reagieren kann. Wenn ein Patient keine Luft bekommt und ich ihn beatmen muss, einen künstlichen Tiefschlaf versetzen muss, habe ich keine 3 Stunden oder 3 Tage oder 4 Wochen, wie wir jetzt in Salzburg abwarten sollen, bis die Maßnahmen wirken, um zu schauen, ob es nicht doch geht. Dann muss ich sofort innerhalb von weniger Minuten diese Entscheidung treffen.
Also du von deiner Erfahrung her und aus medizinischer Sicht sagst, diesen Plan, den es jetzt eben in Salzburg gibt, diesen 5-Stunden-Plan, diese Hoffnung, dass die Impfung wirkt, dass diese Welle ein bisschen abebbt, das ist einfach illusorisch.
Wäre wunderbar im Sommer gewesen.
Ja.
Ja. Das, was wir in Wien ja Gott sei Dank sehr lange machen und ist auch der Grund, warum Wien jetzt so gut dasteht. Ja, ich meine, Wien hatte natürlich immer die größere Sorge als Großstadt, wenn wir hier massive Infektionszahlen haben und Dunkelziffern haben, dass es dann noch schwieriger wird, dass wir das in den Griff bekommen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass da sehr, sehr gut auf die Experten gehört worden ist, die sich einfach jede Woche zusammensetzen mit der Stadtregierung und dass da von Anfang an ganz klare Regeln eingezogen worden sind. Ja, und uns geht es deshalb in Wien so gut, weil wir so ein tolles PCR-System haben, wir kaum eine wenig Dunkelziffern haben. Ja. In Salzburg, in Oberösterreich sind wahrscheinlich die Infektionszahlen viel, viel höher, weil einfach so wenig Testkapazitäten da sind. Ja. Also wir haben unsere Tests, wir haben die Maßnahmen, die einfach strenger sind. Ja. Und dadurch auch ein bisschen, wenn die Maßnahmen jetzt schon länger da sind, ist natürlich die Akzeptanz der Bevölkerung auch höher. Das ist das, was wir Gott sei Dank für mich, für meine Kollegen in Wien merken.
Wie geht's dir und deinen
auch
Kollegen?
Wir fürchten uns vor dem, was kommt. Das darf man schon sagen. Es ist nicht einfach, seit 1,5 Jahren in dieser Dauerbelastung zu leben. Ja, wir haben alle Freunde, wir haben alle Kinder zu Hause, wir haben Familien zu Hause, die uns genauso brauchen. Ja, und wir kommen nach Hause und teilweise gibt es die Kollegen, die zu Hause sich nicht um ihre Kinder kümmern können, mit ihnen was spielen können, weil sie einfach so fertig sind und so verzweifelt sind von der allgemeinen Situation. Ja. Wir haben viel Pflege, die kündigt. Ja. Also wir haben auf diversen Intensivstationen kündigt ein Viertel bis ein Drittel der Pflege, weil sie nicht mehr kann, weil sie es nicht mehr schafft. Ja. Also wir haben nicht nur das Problem von Covid, sondern wir haben auch bald ein Problem, dass wir keine gute medizinische Versorgung mehr garantieren können. Und natürlich hält man dann oft durch, wenn das jetzt anrollt. Ja. Wir können alle uns ein bisschen so weit zusammenreißen und sind dann ein bisschen, jetzt müssen wir helfen, das ist unsere Aufgabe. Aber es macht halt die Leute, uns, die Ärzte, die Pflege, alle rundherum kaputt.
Also das heißt, du gehst auch davon aus, das hat eine Kollegin von dir gesagt in einem Interview am Wochenende, dass wenn diese Welle vorbei ist, wird es eine nächste Welle geben, und zwar es wird eine Kündigungswelle geben an den Intensivstationen, weil alle sagen, okay, also jetzt habe ich noch geholfen, solange ich konnte, aber jetzt geht es einfach nicht mehr.
Ja, davon gehe ich aus. Wir haben diese Kündigungswelle jetzt bereits, ja, aber es muss man auch sagen, das sagen wir seit längerem, dass dies so ist, ja, und es wird einfach nichts gemacht, ja, in Kombination damit, dass das Krankenhauspersonal dann halt auch ein bisschen im Stich gelassen fühlt, wenn man das kommuniziert, das sagt, die Leute gehen, es kündigen alle, wir haben keine Leute und darüber gestritten wird, welcher Corona-Bonus wann, in welchem Monat vielleicht doch ausgezahlt wird. Also ich glaube, die Leute bräuchten jetzt ein Zeichen der Wertschätzung, ja, und nicht ein, ich weiß aber in Wirklichkeit viel besser, wie die Behandlung der Patienten gehört und deswegen gehe ich in die Zeitung und kündige es groß an. Ja. Nicht die Leute, die diese Patienten jeden Tag gesehen haben, die über 400, 500 dieser Patienten betreut haben. Ja. Die von den 500 Patienten, die sie gesehen haben, ungefähr die Hälfte der Patienten sterben gesehen haben. Ja. Eine Pflege von mir hat das sehr gut ausgedrückt. Sie hat gesagt, so viele Leichen, wie ich im letzten Jahr eingesackelt habe, habe ich noch nie eingesackelt. Dafür habe ich nicht die Ausbildung gemacht.
Ja. Oh Gott. Das, heftig. Boah. Und dann hört man immer wieder Leute, die dann sagen, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht, genau. Das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Also viele Leute zweifeln genau auch solche Aussagen noch immer an.
Es ist auch mit der Impfung, vielleicht, wenn ich das kurz erklären kann, diese Woche habe ich das sehr gut zusammengefasst bekommen von einer netten Kollegin von mir, die gesagt, weil immer sagen, die Impfung wirkt ja nicht, das ist immer das Argument, und warum haben wir jetzt immer noch Impfdurchbrüche und wie kann das nur sein, und das stimmt ja alles nicht und ich lasse mich sicher nicht impfen mehr. Die Impfung schützt zu 70% davor, dass ich nicht an Covid erkranke. Ja, das heißt, von 100 Leuten erkranken 30 trotzdem, obwohl sie geimpft sind. Zu 80% schützt die Impfung vor Krankenhausaufenthalten. Das heißt, von 100 Patienten kommen 20 trotzdem ins Krankenhaus. Und das, was aber wichtig ist, ist, dass die Impfung zu 95% vor schweren Verläufen vor Intensivaufenthalten schützt. Das heißt, von 100 Patienten kommen nur 5 Patienten auf die Intensivstation und 95 kommen nicht auf die Intensivstation. Ja? Und das ist das, was wir wollen, ja, oder was wichtig ist, ja, dass nur möglichst wenig dieser Patienten auf der Intensivstation landen. Ich weiß, dass die Prognosen für in 2 Wochen fürchterlich sind für ganz Österreich. Ja? Also dafür gibt es Statistiker, die das schön hochrechnen können. Ja, ja. Die rechnen uns das regelmäßig vor. Ja, und
weil jetzt einfach nur für uns nachgerechnet. Ne? Also sagen wir, die werden jetzt alle geimpft, damit die Rechnung einfach ist, und es wären 5%, das würde bedeuten, dass zusätzlich in 2 Wochen 700 Leute auf die Intensivstation kämen, ne? Damit man eine Vorstellung hat, wie viel das ist. Ja? Und jetzt sind ja viele davon nicht geimpft.
Ja, das heißt, wahrscheinlich werden es viel mehr sein. Ja? Es bricht unser Gesundheitswesen zusammen. Ja? Es sind ja nicht nur die Covid-Patienten. Wir wollen auch unsere Nicht-Covid-Patienten betreuen und wir wollen sie gut betreuen. Ja? Das sind ja Patienten, die vor dieser Erkrankung uns zu 100% beschäftigt haben. Es war uns ja nie langweilig. Ja? Es gibt x junge Patienten, die mit schweren Krebserkrankungen kommen, die viel zu spät diagnostiziert worden sind, weil sie einfach sich nicht getraut haben, zum Arzt zu gehen, weil es nicht abgeklärt worden ist, weil sie dann noch Monate auf ihre OP gewartet haben. Ja.
Barbara, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und danke dir für all das, was ihr macht. Ja,
danke schön.
Und ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht zynisch, wenn ich sage, durchhalten bitte.
Also ja, nein, wir werden da schon durchhalten, aber wir müssen halt auch auf uns aufpassen, darf man, also.
Definitiv.
Klar.
Ja. Danke dir vielmals. Alles Gute.
Bitte. Ciao. Ciao.